Der Predigtext heute Morgen steht im Propheten Jesaja, Kapitel 35, das ganze Kapitel. Jesaja, Kapitel 35. Dort sagt der Prophet, die Steppe soll sich freuen und das dürre Land glücklich sein, die Wüste jubeln und blühen. Mit Blumen soll sich die Wüste bedecken, jauchzen und vor Freude schreien. Herrlich wie der Libanon soll sie werden, prächtig wie der Berg Karmel, wie die Ebene Scharon. Dann sieht das Volk die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht und Hoheit unseres Gottes. Macht die erschlafften Hände wieder stark, die zitternden Knie wieder fest. Ruft den verzagten Herzen zu, fasst wieder Mut, habt keine Angst. Dort kommt euer Gott, er selber kommt, er will euch befreien, er übt Vergeltung an euren Feinden. Dann können die Blinden wieder sehen und die Tauben wieder hören. Dann springt der Gelähmte wie ein Hirsch und der Stumme jubelt vor Freude. In der Wüste brechen Quellen auf und Bäche ergießen sich durch die Steppe. Der glühende Sand verwandelt sich zum Teich und im dürren Land sprudeln Wasserquellen. Wo jetzt Schakale ihr Lager haben, werden dann Schilf und Riedgras wachsen. Eine feste Straße wird dort sein, den heiligen Weg wird man sie nennen. Wer unrein ist, darf sie nicht betreten. Nur für das Volk des Herrn ist sie bestimmt. Selbst Unkundige finden dort den Weg und sie werden nicht irre gehen. Auf dieser Straße gibt es keine Löwen, kein Raubtier ist auf ihr zu finden. Nur die geretteten Menschen gehen dort. Sie, die der Herr befreit hat, kehren heim. Voll Jubel kommen sie zum Zionsberg. Aus ihren Augen strahlt grenzenloses Glück. Freude und Wonne bleiben bei ihnen und Sorgen und Seufzen sind für immer vorbei. Soweit dieser Abschnitt aus dem Propheten Jesaja. Auf den ersten Blick wirken diese Worte wohl ziemlich fern von uns, weit weg von unserem momentanen Lebensgefühl, von der Welt, in der wir leben. Hier ist die Rede von Wundern in der Wüste, von paradiesischen Aussichten, von erstaunlichen Heilungen, von unbeschreiblichem Glück. Das klingt wie ein Traumbild, wie eine Fata Morgana fernab von der Wirklichkeit unseres Alltags, wo wir gerade in diesen Zeiten immer wieder daran erinnert werden, dass Corona noch lange nicht vorbei ist, trotz aller Gegenmaßnahmen. Und vermutlich haben die ersten Hörer dieser Worte ganz ähnlich empfunden. Die ersten Hörer, das waren Menschen des Volkes Israel im 6. Jahrhundert vor Christus in der Verbannung in Babylon. Der babylonische König Nebukadnezar hatte Israel überfallen und einen Teil des Volkes als Gefangene verschleppt. Die Mächtigen damals, zu denen Nebukadnezar gehörte, sie schoben die Völker nach Belieben auf dem Schachbrett ihrer Macht herum, genauso wie sie es heute in ihrer Selbstherrlichkeit tun. Unter Nebukadnezars Herrschaft hatte Israel nichts zu lachen. Jede Hoffnung auf eine rasche Verbesserung ihrer Lage war gründlich zerschlagen. Und nun verkündigt der Prophet Jesaja hier im Auftrag Gottes atemberaubende Aussichten. Eine Zukunft, die wie ein Märchen klingt. Man kann sich vorstellen, wie viel Skepsis dem Boten Gottes entgegengeschlagen haben mag, als er von einer wunderbaren Wendung spricht, die Gott schaffen würde. Lieber Jesaja, hat dir die Sonne vielleicht schon so zugesetzt, dass du die Realität gar nicht mehr wahrnimmst? Wo ist denn Gottes Eingreifen? Das ist doch alles nur ein Trugbild. Das ist doch unrealistisches Wunschdenken, was du hier redest. Träume sind Schäume. Jesaja spricht hier von einer erstaunlichen Wandlung, die sich ereignen wird. Allerdings, und das wird an anderen Stellen im Propheten Jesaja deutlich, allerdings geschieht das nicht so, wie das Volk es damals gern gehabt hätte, nämlich sofort und auf der Stelle. Auch wir haben ja oft unsere Wünsche und unsere Vorstellungen, was sich in unserem Leben oder in einer schwierigen Situation, zum Beispiel in der Pandemie, ändern oder verbessern soll. Und das möglichst bitte sofort. Nur wie kommen wir zu einer positiven Veränderung? Was ist am Ende tatsächlich nur Wunschdenken? Und wo finden wir wirklich Hilfe? Der Volksmund sagt ja bekanntlich etwas lapidar, wo ein Wille ist zur Veränderung, zur Abhilfe, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Aber stimmt das immer? Gibt es nicht genug Situationen, wo wir machtlos sind, wo uns die Hände gebunden sind, wo wir nichts erzwingen können? Da sind zum Beispiel junge Leute am Ende mit ihrer Ausbildung und wollen gern arbeiten, nur es gibt keinen Weg für sie in eine adäquate Arbeit. Da gibt es gestörte Beziehungen zwischen Menschen, in Familien, und der Wunsch nach Veränderung ist da. Nur, wie schaffen wir es wirklich im Alltag, dass es gut wird zwischen uns? Die ernst gemeinte Absicht, Probleme zu lösen, ist ganz gewiss bei dem einen oder anderen Politiker vorhanden. Aber was hilft wirklich? Und erweist sich am Ende nicht wieder nur als leere Worte und haltlose Versprechen. Es gehört auch zu seelischen Krisen, dass man manchmal keinen Weg mehr sieht, dass man nicht mehr weiter weiß. Man verliert den Lebensmut, kann keinen Schritt mehr tun, kapselt sich ab von seiner Umwelt und innerlich gellt einem das unhörbare Schreien der Seele in den Ohren, Tag für Tag. Ich denke dabei an Begegnungen mit Menschen in Extremsituationen. Nicht-Sesshafte, Obdachlose, die das erlitten hatten. Und wo anfangs vielleicht noch ein Wille war, herauszukommen aus der Situation, Schwierigkeiten. Denke an jemanden, den ich durch eine Insolvenz begleitet habe, der aufgegeben hatte, der keinen Weg mehr gesehen hat. Für manche von ihnen war Alkohol ihr einziger Tröster geworden. Nicht, weil es ihnen Spaß gemacht hätte, ihr Leben zu zerstören, sondern weil sie die brutale Realität ihres Lebens nicht mehr aushalten konnten. Ein paar Stunden nur, eine süße Illusion, es sei doch alles gut, bis zum nächsten bitteren Erwachen. Keinen Weg zu wissen, das macht die Hände schlaff, das lässt die Knie wanken, das legt Nerven blank und das macht innerlich müde. Gott weiß, warum er Jesaja diese Botschaft für die verschleppten Leute in Babel aufträgt. Diese Leute brauchen jemanden, der sie an die Hand nimmt und der mit ihnen einübt, sich nicht nur ausschließlich auf die Probleme, die Schwierigkeiten, die Herausforderung zu konzentrieren, sondern wahrzunehmen, zu lernen, wahrzunehmen, es gibt Hilfe. Gott sendet Jesaja diese Botschaft in diese Situation hinein, weil sie lernen sollen, die Spuren des kommenden Herrn zu entdecken. Des Herrn, bei dem Veränderung, bei dem Erlösung möglich ist und der die Macht hat, es herbeizuführen. Wer innerlich müde und skeptisch ist, der schwenkt nicht auf Knopfdruck mal eben um zu Hoffnung und neuer fröhlicher Erwartung. Dieser Prozess braucht Zeit. Zeit zur Heilung. Und darum lautet der Auftrag Gottes hier, ruft den verzagten Herzen zu, fasst Mut. Euer Gott kommt. Er kommt, euch zu erlösen. Erinnert einander immer wieder daran. Malt diesen Gott vor Augen. Und wer es gehört hat, wer Gottes Wirklichkeit, wer sein Handeln selber erlebt hat, der soll es anderen zurufen. Der soll andere daran erinnern. Ruft den verzagten Herzen zu, fasst Mut. Unser Wort trösten hat von seiner Bedeutungsgeschichte, von seiner Wortgeschichte her die Bedeutung, jemanden festmachen, sicher machen oder stärken durch eine gute Nachricht. Das verbirgt sich hinter unserem Wort trösten. Die Nachricht, die Jesaja hier aufgetragen bekommt, sie soll Menschen innerlich wieder stark, wieder fest werden lassen. Und gut ist diese Nachricht deshalb, weil sie von Gottes Möglichkeiten spricht, den Blick auf ihn lenkt. Gott kommt. Er hat sich in dieser Welt eingemischt. Er hat sie nicht einfach sich selbst überlassen. Jesaja gebraucht hier ein Bild für dieses Kommen Gottes, um sein Eingreifen zu beschreiben. Eine feste Straße wird sein, den heiligen Weg wird man sie nennen. Eine Straße, die aus der inneren und der äußeren Lebenswüste herausführt. Die Geretteten, die erlösten Menschen gehen auf ihr. Das sind Menschen, die sich ihren Blick neu haben ausrichten lassen auf Gott hin, auf seine Möglichkeiten, darauf, dass er diese Straße schafft, diesen Weg. Das sind Menschen, die ehrlich eingestanden haben, von alleine komme ich aus meinem Dilemma nicht mehr heraus. Ja, ich brauche deine Hilfe, Gott. Aber ich will mich nicht länger von meiner Misere bestimmen und prägen lassen, sondern von dem, was Gott verspricht, von dem, was er tun kann und tun will. Der heilige Weg Gottes steht, so heißt es hier, nur denen offen, die selber rein sind, die vom Neuen Testament her gesprochen ein reines Herz haben. Ein reines Herz ist neutestamentlich gesprochen von der Bergpredigt her ein reines Herz, ein einfältiges Herz. Ein reines Herz ist ein einfältiges Herz, nicht im Sinne von naiv oder dumm, sondern von einfacher Ausrichtung. Es ist einfach ausschließlich an Gott ausgerichtet. Ein Herz, das ihm offen steht. Ein Herz, in dem er Raum hat. Das kann er erneuern und prägen durch sein Wort, durch seine guten Weisungen. Das ist ein reines Herz. Der Rettungsweg Gottes für diese Welt hat im Neuen Testament einen Namen bekommen. Jesus Christus. In Jesus ist Gott selber in diese Welt gekommen. Und wer mit Jesus in Berührung kommt, der erlebt Vergebung, Heilung, Ermutigung, erneuerte Beziehungen, all das wird möglich, da, wo Menschen ihr Herz für Jesus öffnen. Jesus selbst greift ja dieses Bild vom Weg, von dem hier die Rede ist, auf, als er später genau das sagt, was wir vorhin in dem Lehrtext gehört haben. Ich bin der Weg zum Vater. Durch mich kommt ihr mit Gott in Beziehung. Durch mich berührt die Welt Gottes heute, jetzt schon, eure Welt. Gewiss, die endgültige, völlige Erneuerung der Welt, den neuen Himmel, die neue Erde, wie Gott sie versprochen hat, darauf warten wir noch. Kummer und Not, Sorgen und Seufzen sind noch nicht für immer vorbei, so wie es hier im letzten Vers dieses Abschnitts heißt. Das ist noch nicht erfüllt. Aber Gottes verändernde, heilende und neuschaffende Kraft ist heute bereits am Werk. Manche Zeichen dafür können wir schon in dieser Weltzeit wahrnehmen. Gewissermaßen wie eine Anzahlung, die Gott uns gibt auf die neue Schöpfung, die neue Welt. Und darum ruft Jesaja den Menschen seiner Zeit hier zu, überseht diese Spuren Gottes nicht. Das Warten auf die Vollendung der neuen Welt Gottes, wo es keinen Tod, keine Klage, keine Trauer und keine Qual mehr geben wird, dieses Warten ist noch nicht vorbei. Aber so macht Jesaja deutlich, es gibt schon diese Anzahlungen. Diese Anzahlungen, die durch Jesus auch für uns Realität geworden sind. Anzahlungen, die Jesus uns heute schon erfahren lässt. Diese Anzahlungen können uns ermutigen, können uns immer wieder festigen im Vertrauen auf ihn, in stürmischen Zeiten unseren Blick auf den kommenden Herrn zu richten. Was er begonnen hat, so schreibt es der Apostel Paulus einmal in einem seiner Briefe, was er begonnen hat, wird er nicht halbfertig liegen lassen. Von Paul Gerhardt, einem der größten Kirchenliederdichter unseres Landes, wird erzählt, wie er in einer notvollen und aussichtslosen Situation so eine ganz praktische Anzahlung von Gott bekommen hat. Eine Anzahlung, die für ihn ganz persönlich neue Hoffnung und Perspektive geweckt hat. Paul Gerhard war 1667 nach 10 Jahren als Pfarrer an der Berliner St. Nikolai-Kirche seines Amtes enthoben worden. Der Hintergrund: aus Gewissensgründen konnte er einem Erlass des großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm nicht folgen. Er sah sich in seinem Gewissen anders gebunden. Und das bedeutete für ihn, weil auch in der Kirche bestellte Amtsträger damals vom Staat eingesetzt wurden, das bedeutete für ihn das Ende seiner Anstellung als Pfarrer. Entweder über sein Gewissen springen oder sich an seinem Gewissen halten und seine Arbeit verlieren. Paul Gerhard musste Berlin verlassen und er reiste kreuz und quer durch das Land. Er hatte keine Ahnung, wohin er sich wenden sollte, um Hilfe zu bekommen. Es gab damals keine Arbeitsvermittlung und kein Jobcenter. Es gab auch kein Arbeitslosengeld. Er hatte kein geregeltes Einkommen mehr. Und dann lastete die Verantwortung für seine Familie noch auf ihm. Was sollte er tun? Die Zukunft sah mehr als düster aus in dieser Situation. Sein eigenes Lied, das er viele Jahre zuvor geschrieben hatte, angelehnt an einen Psalm, kam ihm in dieser Zeit öfter in den Sinn. Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Daran klammerte sich Paul Gerhard in dieser Situation fest. Und dann kam auf einmal eine solcher unvermuteten Anzahlungen Gottes, die sein Vertrauen stärkte. Paul Gerhard begegnete in seinem Unterwegssein eines Tages in einem Gasthaus zwei Abgesandten des Herzogs Christian von Sachsen-Merseburg. Die drei kamen da in dem Gasthaus miteinander ins Gespräch, ohne dass die Gesandten wussten, mit wem sie es zu tun hatten. Zu seinem großen Erstaunen erfuhr Paul Gerhard in diesem Gespräch, die zwei waren im Auftrag ihres Herzogs eigentlich unterwegs nach Berlin. In Berlin sollten sie nach einem Pfarrer namens Paul Gerhard suchen, der dort seine Anstellung verloren hatte. Sie sollten Kontakt zu ihm aufnehmen, denn der Herzog wollte ihn einladen. In der Stadt Lübben, die zum Herzogtum Sachsen gehörte, suchte man nämlich einen neuen Pfarrer. Der Vorgänger war wenige Wochen zuvor gestorben. Wie verwundert waren diese beiden Abgesandten, als sie auf einmal feststellten, sie mussten gar nicht mehr bis nach Berlin reisen, denn der Gesuchte saß vor ihnen, völlig unerwartet. Und wie erstaunt war Paul Gerhard, der in diesem Augenblick ganz praktisch erlebte, wie Gott ihm einen Weg bahnte und eine neue Perspektive aufzeigte, von der er überhaupt keine Vorstellung gehabt hatte. Paul Gerhard reiste nach Lübben, um sich dort vorzustellen. Nach einer Predigt im Oktober 1668 wurde er dann auf diese Pfarrstelle in Lübben berufen und hatte wieder ein geregeltes Auskommen auch für seine Familie und konnte dort im Segen wirken. Überseht die Spuren Gottes nicht, ruft Jesaja den Menschen damals und heute zu. Das Warten auf die Vollendung der neuen Welt Gottes ist noch nicht vorbei. Aber es gibt diese Anzahlungen, die Jesus uns jetzt schon erfahren lässt. Sie können uns ermutigen und immer wieder fest werden lassen im Vertrauen auf ihn, den kommenden Herrn. Amen.